Herzlich willkommen bei SWR 2 Zeitgenossen, Louis Hechenbleichner, Tiroler Gastronom, vor allem aber auch Fotograf und als solcher seit rund 25 Jahren auf einer Art Ein-Mann-Feldzug gegen die Auswüchse des alpinen Tourismus. Ihr bei weitem erfolgreichstes Projekt in dieser langen Zeit ist ein Buch über Après-Ski. Und ich glaube, das ist auch deswegen so erfolgreich, weil es mitten im Corona-Shutdown des Frühjahrs 2020 erschienen ist und weil vorne drauf steht Ischgl. Ist das für Sie nicht ein ziemlich bitterer Triumph, dass man am meisten auf Ihre Arbeit reagiert, wenn sie das maximale Desaster beschreibt?
So sehe ich es jetzt nicht unbedingt. Ich habe das 26 Jahre lang fotografiert, dieses Thema, weil mich das immer interessiert hat, wie hat es passieren können, dass aus ehemaligen ärmlichen Bergbauern auf einmal hochprofitable Alkoholhändler geworden sind. Ja? Und dieser Mutationsprozess, dieser Wandel war einfach ein Thema meiner Langzeitbeobachtung. Und mein Verleger hat halt dann gesagt, das ist genau der Zeitpunkt, wann wir das Buch bringen. Alle meine Fotoserien haben einen langen Hintergrund, eine lange Beobachtungsphase, das Thema möglichst tief zu bearbeiten. Es war vielleicht sogar ein Anstoß, um dieses Thema einmal ernsthaft zu reflektieren und nicht nur darüber hinwegzureden. Es wird ja so vieles darüber hinweggeredet, aber dass man sich in einer gewissen tiefen Grammatik einmal mit dem Kern des Themas befasst, da braucht es oft eben natürlich gewisse Auffahrunfälle, die passieren und dann denkt man vielleicht wirklich tiefer drüber nach.
Gehen wir doch nochmal zurück in Ihre Biografie, fangen wir wirklich vorne an. Sie sind Jahrgang 1958. Und in einem Tal nicht weit von Innsbruck geboren und leben, glaube ich, auch ganz in der Nähe Ihres Geburtsortes auf dem Land. Familie mit einem bäuerlichen Hintergrund, also es gibt so gewachsene Strukturen im Hintergrund, Traditionen. Und gleichzeitig hat die Familie aber auch relativ früh ein Standbein im, man nannte es damals Fremdenverkehr.
Richtig, ja.
Entwickelt. Was war das für eine Kindheit?
Mein Vater stammt aus einem Bergbauernhof aus dem Alpachtal, wo ich ja auch geboren bin und auch bis heute lebe. Und meine Mutter stammt aus dem Zillertal, auch von einem Bauernhof, ja. Und das waren halt vielfach, haben halt einfach die Leute versucht, in diesem neuen Trend des aufkommenden Tourismus, der Nachfragemarkt kam aus Deutschland. Deutschland hatte kurze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Aufbauphase, sich sozusagen emporgerappelt aus den Nöten und es ging aufwärts und in dieser Aufwärtsspirale reisten halt viele Deutsche nach Österreich, weil es war nahegelegen, es ist die gleiche Sprache, ein Land mit hoher Sicherheit und der Deutsche bekam damals für seine Mark relativ viel in Österreich. Und das waren natürlich die Attribute und die Alpen waren halt damals auch sehr, sehr positiv besetzt. Das war ein Gegenentwurf zum städtischen Leben, zum Flachland und es gab eben eine große Aufbruchstimmung, in diese Anderswelt des Positiven hinzufahren. Und viele, viele Kleinbürger haben versucht eben das zu nutzen, haben Zimmer vermietet. Und das hat ganz, ganz klein begonnen eigentlich. Und daraus sind eben sehr viele Freundschaften auch entstanden. Die Deutschen haben es genossen, dass sie da sozusagen bemuttert wurden. Dem Deutschen fehlte ja überwiegend diese Mutterseele, dieses Angenommensein. Und diese Herzenswärme konnten die Elbler vermutlich sehr, sehr gut vermitteln. Ja, und wurde auch vielfach wirklich auch authentisch gelebt, das muss ich schon sagen. Es sind ja viele Freundschaften entstanden daraus. Ne? Aber je größer die Betriebe wurden, umso mehr serieller wurde auch diese Freundschaft dann irgendwann gespielt. Weil wie viele Freunde hat man denn wirklich im tieferen Sinne? Und irgendwann beginnt dann eben die gespielte Gastfreundschaft bis hin zur Show, zur Pose. Wo hat sich dann sozusagen der Einheimische verwandelt und wurde ein Show-Tiroler? Ja, das ist ja auch sehr spannend.
Aber Sie waren kein Show-Tiroler und Ihr Vater auch nicht. Sie haben die Kindheit, glaube ich, wirklich auf der Alm und mit Käsemachen verbracht, oder?
Ja, die Kindheit ist falsch gesagt. Mein Vater war Käser und der war im Sommer immer auf der Alm oben. Und in der Zeit war ich mit ihm oben. Ne? Und das war schon eine tiefe emotionale Erfahrung, dass ich hier sozusagen das Leben der Landwirtschaft während der Almzeit mitbekommen habe. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil es mich irgendwie an den Mutterboden sehr gebunden hat. Ja, ich habe das Leben mit den Tieren kennengelernt. Ich weiß, was Käseherstellung bedeutet. Und einfachstes Leben einfach, ne? Und das war schon eine Prägung für mich, weil ich einfach dadurch auch eine tiefe Wertschätzung für das Leben der Bergbauern entwickeln konnte, weil die eigentlich sozusagen diesen Boden kultiviert haben, bewirtschaftbar gemacht haben. Weil wenn wir heute einmal schauen, wo ein Bergbauernhof steht, das ist niemals eine Störzone in der Landschaft. Es ist eine Symbiose. Ja, und das ist eigentlich das Spannende, dass die bäuerliche Welt schon etwas geschaffen hat, das ein Miteinander war. Und die Störzonen des Gegeneinander brachte vielfach die Moderne.
Und wenn Sie damals runter sind von der Alp, dann gab es da unten die Mutter mit ihren Pensionszimmern. Die hatte,
genau, und in der Zeit hat also, meine Eltern haben zuerst eine Pension gebaut mit 20 Gästebetten, später dann nochmal so groß dran gebaut mit 40 Gästebetten. Und dann ist noch ein kleines Kaffeehaus dazugekommen. Und wenn 40 Gäste im Haus sind, ist natürlich jede Woche ein Kommen und Gehen. Ne? Und als Kind habe ich das sehr, sehr authentisch miterlebt. Ich habe verstanden, was eigentlich der Heißhunger des Deutschen ist. Und das war schon das prägende Erlebnis, warum ich mich wahrscheinlich auch so intensiv dann später in meiner fotografischen Arbeit mit Tourismus befasst habe.
Und da standen Sie mal als 10-jähriger Bub auf der Terrasse und haben das fremde Wesen bestaunt, das da kam, und gedacht, die kommen jetzt alle wegen uns, oder?
Ein zentrales Erlebnis war mal, wo ich als 10-jähriger zu den Gästen wirklich aufgeschaut habe und habe kopfschüttelnd zu mir selbst gesagt, die kommen extra wegen uns hierher. Ne? Und habe ja so, das waren ja ganz normale Bürger, die hier nur arbeiten gehen, aber ich habe den als Adeligen angesehen. Und das war halt bewundernswert, und dass die hier, weil wo sind wir schon hingekommen, außer auf die Alpen oder 5 Kilometer im Umkreis, weiter ist man doch kaum gekommen damals. Und erst später, wo sich dann mein Leben sehr, sehr geändert hat, wo ich selbst dann Reisender geworden bin, und dann hat sich das Bild komplett geändert, weil ich gesehen habe, dass dieser Mensch aus der Großstadt letztendlich auch emotionale Nähe gesucht hat, weil er die in diesem Dorf oder bei meiner Mutter viel mehr bekommen hat als in der Anonymität zu Hause. Ne? Das heißt, da hat es auch so etwas wie eine emotionale Angenommenheit gegeben. Und ich habe verstanden, dass Urlaub viel mehr ist, als nur jetzt konsumistisch den Urlaub zu verbringen. Es geht darum, dass da eine Andockstation ist, in dem Fall meine Mutter, die so etwas war wie eine gastronomische Mutter Teresa. Ja, sie konnte eben den Gästen diese Nestwärme geben und bieten, emotional bieten, die sie sonst in ihrer städtischen Eingesperrtheit oder in dieser deutschen Unterkühltheit, wenn ich sie jetzt so mal nenne, die das nicht zu geben vermochten. Nicht? Und das war, was viele Vermieterinnen, da war nicht nur meine Mutter alleine, sondern die haben einfach verstanden, den Fremdenverkehr für sich zu nutzen und opferten sich wirklich dafür auf. Ne? Den Preis dafür zahlten vielfach die Kinder von Tourismusbetrieben, weil die halt dann so nebenher aufgewachsen sind. Ne? Und dieses Nebenher haben die Kinder schon sehr, sehr stark gespürt, dass sie sozusagen in der zweiten Reihe waren. Und dieses Zurückgesetztsein hat ein Kind anders empfunden. Und die Eltern haben das aber nie absichtlich gemacht, um den Kindern Schaden zuzufügen, sondern ich habe das erst später dann verstanden, dass sie eigentlich letztendlich auch für die Kinder gearbeitet haben. Ne? Aber was sie nicht verstanden haben, was das auch teilweise für eine emotionale Beschädigung ausgemacht hat für die Kinder. Deswegen gibt es auch heute viele, die im Tourismus einfach nicht mehr arbeiten wollen, weil ihnen sozusagen auch die Kindheit teilweise genommen wurde. Das war einfach in der Zeitachse, wie Tourismus entstanden ist. Und erst nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten können wir sehen, dass das vielleicht gar nicht so klug war oder dass es auch gewisse Verwerfungen gibt. Und man macht nicht nur einen Gewinn, man zahlt auch irgendwo einen Preis. Und ich bin vielleicht jemand, der den Preis sehr, sehr genau beobachtet und genau anschaut.
Wie kam das denn jetzt zu der Verwendung von Fotografie als einem Instrument, dieses ganze Thema zu untersuchen oder irgendwann sogar zu einem professionellen Instrument?
Na, erstens, ich habe ja früher sehr viele Reisevorträge gemacht. Ich habe immer über Vietnam, Burma, Neuguinea, über viele asiatische Länder Tiervorträge gemacht. Und je öfter ich von meiner Heimat weggereist bin, umso öfter habe ich gesehen, wie sich in Tirol durch den Massentourismus ein Wandel vollzieht, dass es Veränderungen gibt durch Baumaßnahmen oder was auch immer, dass diese bäuerliche Welt in den Hintergrund gerückt und dass eine gewisse Industrialisierung Einzug hält. Und als Fotograf bin ich natürlich ein stark visuell wahrnehmender Mensch. Und ich habe gesehen, dass Motive verschwinden. Und das ist vielleicht auch eine egoistische Haltung des Fotografen. Aber letztendlich war auch immer dieses Bild in mir, die Zeit, wo ich mit meinem Vater auf der Alm war. Das war ein gewisses, auch verklärtes Bild. Aber es war trotzdem etwas, wie soll ich sagen, es hatte eine gewisse Beständigkeit. Das ist so etwas wie ein archaisches, kulturelles Leben, das eine gewisse Sinnbestimmung gegeben hat. Und das war eine tiefe Einschreibung auf meiner Seelenlandschaft. Und auf einmal habe ich diese Industrialisierungsprozesse gesehen. Und ich hatte dann ein zentrales Erlebnis, das mich zu einem anderen Fotografen hat werden lassen. Die Touristiker im Tal wollten, dass ein Buch entsteht, ein Bildband über das Alpbachtal. Und dann haben sie mich halt gefragt, aber immer schon damals mich als heiße Kartoffel wahrgenommen. Und das ist ein Buch mit 140 Seiten ungefähr, nur schöne idyllische Fotografie, ein Buch, wie ich es heute nie wieder machen würde. Ich wollte aber eine Seite zum Nachdenken haben, gerade im Tourismus, wo es darum geht, ja auch Landschaft zu verkaufen, Kultur zu verkaufen, dass man mit einer gewissen Achtsamkeit damit umgehen muss, weil sonst eben eine Selbstzerstörung passiert, dass ein Bild nicht aufrecht erhalten werden kann, das eigentlich das Humankapital des Tourismus ist, ja. Und so habe ich eine Seite gemacht mit zwei Bildern, die eine visuelle Störzone zeigen. Und da war ein zentrales Erlebnis, neben dem damaligen Tourismusbüro war direkt vis-à-vis so ein typisches Tiroler Souvenirbordell. Ja, da stand ein Leiterwagen, wie wir sagen, ein Holzwagen, was die Bauern hatten zum Heu liefern. Nur es war kein Heu drauf, sondern nur so Hongkong-Souvenirmüll, wo Tirol draufsteht, aber nicht Tirol drin war. Diese akkumulierte touristische Lüge in Höchstform auf einem Hochaltar des Plastikschwachsinns. Und dieses Bild habe ich mir gedacht, das muss ich ins Buch bringen, ja, weil es so eine starke Symbolik ist. Der Unterbau ist eben der kulturelle Unterbau der Bauernwelt. Und was servieren wir da drauf? Und der Tourismushauptmann hatte damals einen Stopp dieses Buches verursacht und hat gesagt, er hat mich vor einem Prozess gerettet. Ich sage, nein, du hast mich nicht vor einem Prozess gerettet. Ich habe euch das sehen gelernt. Ihr geht seit Jahren daran vorbei und das stört euch nicht. Und auf einmal regt euch ein Bild auf. Und so habe ich das vielfach gesehen, dass die Touristiker wie einen Dimmer, den man drunter dreht, dass die nur mit einer 30-40-prozentigen Wahrnehmung durch die eigene Heimat gehen. Ja, aber das, was ich als Fotograf, der immer 100% aufgedreht hat, sieht, das war ihnen fremd, hat sich vollkommen entzogen. Ich habe diese eine Seite dann doch noch durchgesetzt, aber ich war sehr verletzt und auch der Autor, der den Text geschrieben hat, und ich, wir haben dann die Buchpräsentation boykottiert, wir sind nicht hingegangen. Und das war ein zentraler Wendepunkt in meinem fotografischen Werk, dass ich gesagt habe, aufgrund dieser Dichte, wie Tourismus in Tirol entstanden ist, widme ich mich nur noch dieser Thematik. Ja, und ich werde sie in Werkserien aufarbeiten, aber was für mich ganz wichtig war, dass ich versucht habe, in den Kunstkontext zu kommen. Denn ich bin wahnsinnig bekämpft worden dann von den Medien auf lokaler Ebene, dass ich gesehen habe, ich kann unmöglich überleben. Man wird mich hier weiterhin vernichten, wenn ich das nicht irgendwo auf eine höhere Ebene transformieren kann, dass ich ins Ausland gehe, dass ich internationale Medien bekomme, die sich dafür interessieren und dass das Ganze auch auf ein sehr seriöses Fundament gestellt wird, dass vielleicht auch in 20, 30 Jahren jemand mal sagt, der hat das mit Hirn gemacht und nicht das Nestbeschmutzer, der nur seine Heimat in die Pfanne hauen wollte, nicht? Sondern irgendwann später, wenn ich nicht mehr leben sollte, muss ein fotografisches Werk dastehen und das in sich in einer gewissen tiefen Grammatik so viel erzählt von dieser Wucht der Veränderung, vor allem diesem Preis, den wir gezahlt haben für diesen vermeintlichen Gewinn, den wir geschaffen haben. Ne? Zeig mir den Preis, den du gezahlt hast für dein Lebenswerk und dann schauen die Dinge oft sehr, sehr anders aus. Nur den Kontostand zu betrachten, ist mir viel zu wenig.
SWR 2 Zeitgenossen mit dem Tiroler Fotografen Lois Hechenbleichner. Reden wir doch dann tatsächlich mal konkret über die Bilder. Es gerät ja schnell aus dem Blick, dass jedes Foto eine ganze Reihe von gestalterischen Entscheidungen voraussetzt. Sie müssen ständig überlegen, wie Sie Ihre Werke eigentlich schaffen. Kürzlich hat ein Rezensent in der Wochenzeitung Freitag geschrieben, Hechenbleichner kommt ohne Stilisierung aus, hält Kontrast, Umfang und Farbspektrum im Bereich der Urlaubsfotografie. Ist diese Harmlosigkeit des Looks eine Tarnung, eine bewusste Entscheidung? Wieso kommen Sie da so fotoalbumsmäßig daher?
Ja, ich will versuchen, möglichst wenig einzugreifen. Das heißt, zwischen dem, was ich fotografiere und mir, ist nur die Kamera alleine. Da versuche ich halt maximal in einem dokumentarischen Charakter zu bleiben, das, was ist, abzulichten. Oder ich habe zum Beispiel mal bei einem Ball in der Schweizer Oberliga, ja, wo nur Jet Set und die Upper Class war. Und so habe ich mich eingeschlichen, ich war gut gekleidet und war mit dabei mit der kleinen Leica. Da wird man ja so wunderbar unterschätzt, ja. Und
das ist ja,
man hat mich gelassen.
Das ist ja genau wie Erich Salomon in den 20er Jahren diese Diplomatenporträts gemacht hat.
Ja, vermutlich. Ne? Also das heißt, ich will da unterschätzt werden. Das ist das Schönste und ich kann offen auf Leute zugehen oder also ich kann mich Gott sei Dank ausdrücken und kann aktiv eingreifen in den Prozess. Ich spiele mit dem Ganzen natürlich auch. Ich bin aber schon mehrfach angegriffen worden und die mich angegriffen haben, das waren immer Betrunkene. Gerade beim Thema Après-Ski ist es einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und da hat es schon 4 satte Übergriffe gegeben. Das kann man dann nicht vermeiden, weil einfach Alkohol also den Menschen Monstern macht. Ne?
Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ich wollte jetzt nochmal auf eine andere Werkgruppe von Ihnen zu sprechen kommen. Das meiste, was Sie machen, ist ja klassische Henri Cartier-Bresson-Schule, der entscheidende Augenblick, Dinge konstellieren sich, fügen sich, es entsteht eine Aussage, in dem Moment muss es Klick machen. Aber es gibt eine Arbeit, die ist eben gar nicht mehr Foto, sondern Skulptur, Ready-Made. Das sind Bruchstücke von Skiern aus dem Schredder. Wie kommt es dazu, dass das keine Fotos sind? Die könnte man sich ja auch bei Lumas vorstellen als schicke, freigestellte kleine Sachen, die man sich passend zur Sofafarbe dann aussuchen kann.
Genau, ja. Also generell geht es ja bei mir darum, immer das Phänomen Tourismus und welche Bilder hinterlässt Massentourismus und welche Geschehnisse hinterlässt er. Und Tourismus unterteilt sich für mich immer in Vorder- und Hinterbühne. Der Gast bewegt sich auf der Vorderbühne, er konsumiert seinen Urlaub, egal im Hotel, im Freiraum, im Skigebiet, im Sommer, in den Bergen. Und dann gibt es speziell im Wintertourismus auf der Hinterbühne etwas, was zurückbleiben muss. Wenn jedes Jahr hunderttausende Paar Ski hergestellt werden, was passiert mit den anderen? Wo gehen die anderen hin?
Und wo gehen die hin, die ganzen Skier?
Die gingen auf Recyclinghöfe und da wurden sie geschreddert. Die wurden so in 30, 40 Zentimeter lange Teile zerhackt und dann wurden sie auf einem Mülldeponie eingegraben. Ne? Und dieser Prozess, den habe ich einfach spannend gefunden, weil ja damals die Skier auch noch so wortphalomanische Aufladungen hatten. Turbo, Quattro, Megaspeed. Ja, das ist ja eine Form von Kriegsführung mit Worten. Und die Marketingstrategen haben diese Skimodelle aufgeladen. Und der Schredder ist dann ein Zufallsgenerator, der hackt die Teile raus. Und am Ende der Saison sortiere ich dann 30 Kubikmeter Ski aus von diesen Teilen. Und wenn dann diese Teile da liegen, zerfetzt, dann wird das sozusagen freigelegt. Und diese Marketinglüge steht dann da und ist wie eine Skulptur. Und wenn man das dann, so wie ich, wieder ganz lange gesammelt hat, entstehen einfach fantastische Wortkanonaden. Und ich habe heute sicher die weltweit einmalige Sammlung mit diesen Bruchstücken. Und ich habe bereits eine Ausstellung gehabt, auch im Stadtmuseum in Tübingen. Und die Sachen gehen weiter. Die sind jetzt gerade auch in Aufbereitung für einen großen Kunstkatalog. Und dann kriegt das einfach nochmal etwas ganz, ganz Tolles, erzählt was aus der Zeit. Und das zeichnet vielleicht mein Werk aus, dass ich den Langmut habe und immer dieses ja, fast kindliche Interesse daran, immer was zu suchen, zu finden und dann dranbleiben und mit einer spielerischen Neugier das dann auch kulturphilosophisch herauszuarbeiten.
Sie haben ja auch in der Geschichte, in der Historie des Tourismus zurückgeschaut. Es gibt da ein Projekt, das ist noch in Arbeit, noch nicht publiziert. Ich bin mal gespannt, welche Form das annimmt, nämlich die historische Gästekartei eines Grand Hotels aus der Schweiz.
Ja, genau.
Also das sind wirklich Pappstücke, Dateikarten, auf denen was genau draufsteht. Was erzählt diese Fundus über die Bewirtschaftung von Beherbergungen zu Freizeitzwecken?
Ein Psychogramm über die Gäste. Weil bei mir geht es auch wieder um diese Vorder- und Hinterbühne. Ja? Das heißt, die Rezeption ist eine Schnittstelle. Der Gast reist an und er holt den Schlüssel ab und sein Urlaub beginnt. Der Gast bringt ja nicht nur sich selbst mit, sondern sowohl seine menschlichen Qualitäten als auch seine seelische Mülldeponie, seine Marotten, seine Eigenheiten. Und irgendwo muss es rauskommen. Und es muss eine Geschichte werden. Und in dem Moment, wo Geschichte entstehen, bin auch ich da. Ja. Und in der Oberliga, wie jetzt mit den Grand Hotels, ist es ja sehr natürlich getragen von einer gewissen Höflichkeitskultur dem Gast gegenüber, weil es ja auch die soziale Oberschicht ist. Ja. Das war zum Beispiel auch Robert Bosch in dem Hotel Gast. Ja. Und den haben sie auch sehr positiv bewertet. Er hat einen sehr wertschätzenden Umgang mit dem Personal gehabt. Das Personal ist ja meistens aus einer sozialen Mittel- oder Unterschicht. Und auch wenn diese Leute intellektuell nicht so gebildet sind, aber auf der Ebene der nonverbalen Kommunikation spüren die sofort, ob der mich annimmt als Mensch oder nicht. Ablehnung passiert nicht mit Worten, sondern allein mit einem Blick, mit einer Geste, mit der Pose, wie ich einem Menschen gegenübertrete. Und das haben diese Menschen intus, das versteht das Personal im Nu. Nur mit, die können einfach gebildet sein, aber wie sie angenommen werden oder abgelehnt werden, das checken sie. Und da gab es eine Karte, wo sie draufgeschrieben haben, zum Beispiel eine Miss Yvonne aus New York spinnt auf Hochtouren, reist ab in einen anderen Ort und dann in ein anderes Top-Hotel und dann schreiben sie noch drunter, ihre Spinitis macht galoppierende Fortschritte. Es ist auch so eine Form von Macht über den Gast. Ich weiß was über ihn und das halte ich fest. Und ich brauchte dann letztendlich 5 Jahre, um an diese Karteikarten, an die Sammlung dranzukommen. Und entdeckt habe ich dann 22.000 Karteikarten. Eine weltweit einmalige Sammlung. Das ist jetzt 9 Jahre her und ich brauchte dann eben diese Zeit, den Besitzer davon überzeugen, mit mir gemeinsam ein Buch zu machen. Und es wird heißen, keine Ostergrüße mehr, denn die Gäste, die sie nicht mehr haben wollten, bekamen immer die Notiz, keine Ostergrüße mehr. Das war die Strafe, das war eine Form von Liebesentzug seitens des Hotels. Ne? Und das ist für mich, auch wenn kein einziges Bild jetzt in dem Buch von mir vorkommt, so ist es doch einfach ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Ich sage, es braucht noch so 10, 12 Jahre, bis alle meine Bücher da sind, dass man das Gesamtwerk versteht in der Komplexität, wie ich Tourismus sehe, wie ich Tourismus verstehe, in all diesen menschlichen, auch psychologischen Verwerfungen, in den spannenden Begegnungen und eben auch in den Bildern, die sich manifestieren in jeder Form, wo Tourismus passiert.
Viele Akteure in diesem Sektor kommen ja aus so einem bäuerlichen Hintergrund. Welche Rolle spielt diese Bauernschleue, das Anpacken können, so geschickt sein?
Eine Bauernschleue hat ja auch was ganz, ganz Positives, weil es ja auch etwas hat, wie soll ich sagen, überleben zu können. Ja, das heißt, viele, viele Bergbauern, das war ja totale Knappheit, Armut. Und da hat der Mensch, glaube ich, schon aus Grund existenzieller Ängste ein Werkzeug entwickelt, durch Raffinesse, die vielleicht der Städter überhaupt nicht gehabt hat. Das ist beim Städter gar nicht angelegt, ja. Und man hat sich sozusagen wie ein Chamäleon, ein Alpin-Chamäleon, dem Gast angepasst. Und man hat eben irgendwie geschaut über die Zeit, wie die Gäste gekommen sind. Aha, was ist denn ihr Bedürfnis überhaupt? Was wollen sie? Ja, verstehen sie? Und wie kann ich ihnen diesen Einzian-Schnuller das nächste Jahr wieder entgegenhalten, dass sie wiederkommen? Ne? Das heißt, der Gast kann ja durchaus auch glücklich gewesen sein damit. Auch wenn es eine Show-Nummer war, die ihm vorgemacht wurde oder teilweise vorgespielt wurde. Ist auch die Frage, wie viel Realität verträgt überhaupt der Mensch? Nicht? Oder vielleicht nehmen wir die Inszenierung sogar dankbar an und integrieren die in unserem Leben, weil ja städtisches Leben ja auch vielfach inszeniert ist. In dem Moment, wo der Städter ins Parterre runtergeht, wird er natürlich verfolgt von unzähligen Geschäften. Das ist ja auch ein inszeniertes Leben. Ne? Also wo ist jetzt das echte Leben?
Apropos Inszenierung, es gibt ja vieles, was als wie Kulissenbau betrieben wird. Der Soziologe Gerhard Schulze hat das direkt aus dem Theater sozusagen entlehnt für den Tourismus. Sie haben zum Beispiel mal eine große Serie gemacht über den Begriff der Alm, der ja ein sehr symbolisch aufgeladener ist. In welcher Weise wird dieser Begriff verwendet und entwendet und verfremdet?
Na, erstens, jedes Hotel ist Kulissenbau. In dem Moment, wo ich heute in die besten Hotels bei den Türen reingehe, wo das Personal reingeht, findet auf einmal ein Sterneabsturz des Extremen statt. Ja? Weil hinter den Türen, wo das Personal verschwindet, findet nur noch die Funktion statt. Und nicht mehr die ästhetische Ebene, die der Gast erleben soll oder kann. Ein Gegenentwurf zu meinem Alltagsleben auf alle Fälle.
Und damit das in Fluss kommt, gibt es dann diese Abfüllstationen, die so computergesteuert sind. Da hat es Bilder von Ihnen, die sehen aus wie aus einem Operationssaal, fast so keimfreie Leitungen verlaufen, hochpräzise verlegt
an den Wänden. Vom Kulissenbau, vom Hotel gehen wir jetzt auf den extremsten Kulissenbau, auf die Almhütte, ne? Die Almhütte ist etwas sehr, sehr positiv Besetztes in den Alpen. Ja, sie ist die höchstgelegene Bastion des Bauernstandes in den Bergen. Sie hat höchste Glaubwürdigkeit, weil da oben natürlich die Gräser im Verhältnis gering wachsen als unten und sie haben die beste Qualität, bestes Futter, bringen die beste Milch und besten Käse hervor. Ja, diese Attribute versteht auch der Städter. Und die Almhütte ist so ein archaisches Element. Jeder Städter hätte den Traum, so eine Almhütte zu besitzen. Ja, das haben die Touristiker kapiert, dass der Städter einfach eine Sehnsucht hat nach diesem archaischen Element der Einfachheit da oben in der Almhütte. Und dann haben sie eines gemacht, man hat die Almhütte herunter ins Dorf gezerrt, ganz einfach. Man hat sie demontiert oder man hat sie mit anderem Holz einfach pseudohaft aufgebaut. Es gibt inzwischen Firmen, die bauen nur Pseudo-Almhütten, um sozusagen diese Pseudo-Aura herzustellen. Da sind wir wieder bei der Inszenierung für den Tourismus, einfach ein Gefühl von als ob zu geben. Das ist ein Zweckbau des Tragischen, eine Rustikalbude, eine Abfüllstation. Und diese ganzen Après-Ski-Stadl, die meisten zumindest, ja, gehen zurück auf das kulturelle Element des Bauern auf die Almhütte. Und die wurde aber kaufmännisch rational so eingeteilt, dass sie im Keller unten sind hochcomputerisierte Anlagen, Pumpstationen, die dann für den Après-Ski diese unglaubliche Menge an Alkohol rausstoßen können, die in der kurzen Zeit dann gebraucht werden, diesen Output. Aber das ist ein technisches Klinikum, deswegen nenne ich diese Werkserie auch Intensivstationen, weil es ja verrückt ist, dass da so ein lederbehoster Synthetik-Tiroler dann als Kellner agiert mit kariertem Hemd und der Lederhose und der Gletscherhut. Ja, vielleicht war er in seinem Leben noch gar nicht mehr auf dem Gletscher oben, ja. Aber er mimt, er ist ein Show-Tiroler geworden, der die Inszenierung liefert von diesem edlen Wilden, diesem archaischen Almhüter da oben. Aber im Prinzip ist er nur ein Stimulant, ein Inszenierer, der etwas vorgibt. Und in Wahrheit ist er ein Umsatzbeschleuniger und ein Alkoholausgeber, ne? Und das ist natürlich ein wahnsinniges Erfolgsmodell geworden im Unternehmerischen, weil einfach Après-Ski die Benebelungsmaschine schlechthin bedeutet, weil man verdient nirgendwo im Tourismus so schnell so viel Geld wie durch Alkoholumschlag. Es sind ganz große Prozentaufschläge, Handelsspannen drauf. Das macht das Ganze so attraktiv. Und ich habe mich oft gefragt, warum gehen die Leute da hinein? Ja, bei dieser unglaublichen Schwachsinnsmusik, ja, die ja zu einer Reduzierung der Wahrnehmung des Menschen führt. Und ich war vor so vielen Après-Ski-Lokalen, ich habe aber noch keinen Wirt erlebt, der die Gäste mit der Peitsche hineintreibt. Das passiert alles auf Freiwilligkeit. Ne? Und deswegen ist der Gast auch ein Komplize. Er macht da mit. Er hat anscheinend das Bedürfnis, mal sozusagen die Sau rauszulassen. Und wir sind anscheinend nicht immer rational kontrolliert, weil wenn er es nüchtern betrachtet, müsste er laut aufschreien und davonlaufen. Ja? Aber der Mensch sehnt sich wieder nach Menschen und Après-Ski hat ja noch eine ganz andere soziale Komponente. Wenn wir bedenken, dass heute 40% der Leute geschieden sind, so ist das eben eine Wechselstube des Unterleiblichen, ja, eine hormonelle Begegnungsstätte, wo eben hier neben Trivialmusik, Alkohol, vor allem Partnerbegegnungen stattfinden können. Ne? Und das lässt alles so offen. Es ist ausgelassene Musik, die die Frequenz des Menschen etwas runterdreht. Man ist etwas oberflächlicher und der Hang zum Primitiven wird da sehr, sehr rausgefegt. Und das fällt einfach auf, dass da die Menschen auf eine andere Betriebstemperatur gebracht werden. Und die Musik ist da natürlich schon wie eine Betäubungsspritze für die Oberstube. Die macht hier natürlich eine unheimliche Wirkung.
Wir können jetzt hier keine Musik einspielen, aber ich habe so ein paar Textzeilen mir mal rausgeschrieben. Da heißt es, Saufen ist wie Trinken, nur krasser und geiler. Oder es heißt, Icke Hüftgold wünscht allen Gästen dicke Titten und Kartoffelsalat. Ole, ole, ole.
Ja, es ist unfassbar. Ne? Hans-Peter Dürr hat mal so schön gesagt, das Primitive ist mächtig.
Das andere ist diese volkstümliche Musik, die so sehr von diesem Rustikalen vom Herrgottswinkel zehrt und ganz in Harmonie und heile Welt sich ergeht und eben auch ganz anders klingt. Die ist nicht so hart und rhythmisch, sondern das ist alles sehr, sehr soft. Wie haben Sie diese Welt der Volksmusik wahrgenommen? Sie haben das ja sehr intensiv erforscht und fotografiert.
21 Jahre lang habe ich in diesem Genre fotografiert. Die Zillertaler Schürzenjäger waren so die erfolgreichste Musikgruppe in dem Bereich. Hansi Hinterseer ist sozusagen der verklärteste Typ, der idealisierte Schwiegersohn darstellt. Ne? Aber er ist auch etwas wie ein emotionaler Schnuller für die kindliche Gesellschaft. Hinterseer verkörpert etwas, dieses Bedürfnis nach heiler Welt. Gerd Schulze, der Soziologe, hat das wunderbar beschrieben in seinem Buch Die Erlebnisgesellschaft, Kultursoziologie der Gegenwart. Und Schulze unterteilt die Erlebnisgesellschaft in 5 Milieugruppen. Also Niveaumilieu, Hochkultur, Theaterkonzerte, Selbstverwirklichungsmilieu, Unterhaltungsmilieu, und Integrationsmilieu und das Harmoniemilieu. Und Harmoniemilieu, das sind Menschen, die es im Leben nicht unbedingt immer einfach hatten, die auch beruflich eher in der unteren sozialen Schicht gearbeitet haben, die kämpfen mussten, die oft schlimme Sachen im Leben ertragen mussten. Und was diese Menschen wollen, sind meistens in einem fortgeschrittenen Alter, viele Menschen sind in der Pension bereits, und sie wollen 2 Stunden eine schmerzfreie Zone ohne jedes Fragezeichen ans Leben. Und Hinterseer ist mit diesen verklärten Texten natürlich so etwas wie eine Betäubungsspritze. Und dahinter steckt aber natürlich auch wieder eine knallharte Marketingmaschine, die diese Menschen bewirtschaftet. Die Preise sind gleich hoch wie bei allen Konzerten. Wenn wir dann diese Ebene anschauen, gibt es auch kein Entgegenkommen preislich für diese Leute, ja, oder eine humane soziale Anpassung, sondern die werden da genauso geschröpft und abgeschöpft. Das ist das Brutale, das Harte an der Sache. Und Hinterseher ist eben sozusagen die verklärende Fassade. Aber für mich sind eben diese Texte natürlich furchtbar, weil sie so trivial einfach gestrickt sind. Und das ist eben ein Klangteppich, der einem wachen Menschen natürlich schon sehr, sehr in der Oberstube zu schaffen macht. Und ich habe eben eine Typologiestudie gemacht nach dem deutschen Fotografen August Sander. Er war mein großes Vorbild. Menschen des 20. Jahrhunderts heißt sein kongeniales Lebenswerk, wo er das deutsche Volk unterteilt hat in, glaube ich, 14 Werkserien oder Untergruppen. Das Mappenwerk, das er geschaffen hatte, Arbeiter, Intellektuelle, Behinderte, Bauern. Und das war mein Vorbild, wo ich gesagt habe, ich möchte das Harmoniemilieu zumindest abbilden in dieser Tradition. Und das war schon ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Ich hatte auch sehr viel berührende Erlebnisse mit diesen Menschen, weil mit der Großformatkamera hat man ja relativ viel Zeit. Das ist genau das Gegenteil wie bei Après-Ski, wo ich mit einer ganz unscheinbaren, neben der kleinen Wunderkamera Leica M arbeite und auf der anderen Seite mit der Großformat, mit der Akka Swiss, wo ich 20 Minuten brauche, bis so ein Bild entsteht. Und dadurch hatte ich auch immer Zeit, dass die Leute mir auch die Rechtsverträge unterschrieben haben. Ich habe auch geschrieben, was sie gearbeitet haben, damit auch ein soziales Bild entsteht, wenn ich ein Buch daraus mache. Und das war mir wichtig, eben auch hier wieder etwas einzufrieren, festzuhalten, was ein Phänomen einer gewissen Zeit war. Das sind eben Bilder, wo ich immer sage, das ist wie ein guter Wein, man muss liegen lassen, 20, 30 Jahre. Und mit dem zeitlichen Abstand werden andere Leute drauf schauen und werden sehen, der hat das festgehalten. Also man darf niemals in einer kurzfristigen Absicht etwas machen und sagen, jetzt verdiene ich was damit. Auch selbst wenn es nicht herauskommt, dann muss man es aus innerster Überzeugung gemacht haben, damit es von einem guten Geist getragen ist und dass es ein inneres Anliegen war, das Thema festzuhalten. Ja, das ist gemacht worden, weil danach kann man es nicht mehr festhalten. Und das ist immer der Glaube daran, dieses Zeitphänomen, das Zeitgeschehen festzuhalten, dass hier eine Hochblüte war, weil gerade im Zillertal zum Beispiel, es gibt nirgendwo so viele Musikgruppen wie dort drinnen. Ne? Dieses Bedürfnis nach dieser akustisch verklärten Alpenwelt ist einfach da. Es gibt diese Leute und das ist das Spannende, wie sich eben der Markt findet. Und deswegen ist der Alpenraum eben so ein vielschichtiger Echoraum für den Urlauber, sowohl in akustischer als auch in bromelisierter Form. Und das kommt hier wirklich brutal raus. Und dafür schäme ich mich auch wirklich, weil ich mich frage, was ist bei uns für ein kultureller Hintergrund da? Das fällt mir auf, wenn ich in die Schweiz komme. Ja, der Schweizer würde niemals so weit die Hose runterlassen wie der Tiroler. Das ist wirklich bezeichnend. Der Schweizer hat so etwas wie ein natürliches Schamgefühl. Ja, der tut das nicht. Und bei uns ist es einfach, dem Umsatz zuliebe, tut man das. Man lässt die Hose runter, dass es nur so kracht. Und daraus entstand auch dieses Bild vom Showtiroler. Ja, das ist ja nicht zufällig entstanden. Ja, und das ist etwas, wo ich mich schon eigentlich sehr schäme, wo ich sage, was ist das für ein Volk, dem ich selbst entstamme? Welche Mittel haben wir verwendet, sozusagen, um den Gast zu ankern, zu ködern? Und man darf sich dann auch nicht wundern, dass so ein Bild entsteht. Ganz dicht ist er nicht der Tiroler, aber ganz ein lustiger Typ.
Ja. SWR 2 Zeitgenossen mit dem Tiroler Fotografen Louis Hechenbleigner, der jetzt nicht ausdrücklich, aber wahrscheinlich doch die letzten 5 Minuten über Ischgl gesprochen hat. Warum ist ausgerechnet in Ischgl das Ganze dermaßen drastisch zu sehen?
Na, zum einen hat Après-Ski nirgendwo so eine Dichte bekommen wie in Ischgl. Es gibt auch die meisten Lokale. Generell hat Ischgl ja über 10.000 Gästebetten. Und was man Ischgl einfach zugute halten muss, dass wir sicher eines der besten Skigebiete in den Alpen haben. Das ist Fakt, ja. Nirgendwo gibt es so moderne Liftanlagen, so gepflegte Pisten. Das ist die positive Seite dieses Ortes, die ich absolut unterschreibe und sage, da haben sie maximale Bemühungen gemacht. Diese Produkte sind in der Beziehung voll hinterfragbar. Aber was dann eben passiert ist in der Berauschungsindustrie, so wie ich sie nenne, ja, das Après-Ski, das wurde eben in eine pervertierte Art und Weise gesteigert bis dort hinaus. Und dann kam natürlich dieser, ja, Gruppendynamik dazu, ne, und dass da Corona so eine Rolle gespielt hat da drinnen, ist vielleicht das Zusammentreffen gewesen. Theoretisch hätte es überall sein können, genauso in St. Anton, im Zillertal oder in Sölden, wo auch eine relativ starke Dichte von Lokalen aus sind. Und in St. Anton hat es ja auch gegeben, aber nur nicht in dieser unglaublichen Multiplikatorwirkung. Ne? Versagt hat maßgeblich, glaube ich, die Politik und die Polizei, die die Informationen nicht rechtzeitig weitergegeben haben, weil von einem Wirt verlange ich nicht, dass er Corona verstanden hätte. Ich habe es auch total unterschätzt. Ja? Also deswegen, kriminell haben die Leute bewusst, glaube ich, niemals gehandelt. Also so gut kenne ich viele Unternehmen in Ischgl, denen würde ich nicht vordergründig eine böse kriminelle Tat unterstellen, dass sie die Leute da reingejagt haben, sondern die Behörde hat einfach nicht die Bremse gezogen. Die Behörde muss es vollziehen in erster Linie. Ja? Und in dem Moment, wo der Polizist zum Tischjockey geht und sagt, dreh die Musik ab, ist es aus. Also das ist das Schlimme eben von Dorfstrukturen, dass ja die Polizei sozusagen, dass die schon ein Filialbetrieb des Tourismusverbandes ist. Ja, die müssen ja fast schon gehorchen und sind nicht imstande, mal ihre Arbeit zu vollziehen. Ja, das halte ich Ihnen ganz klar vor. Ja.
Welche Chance auf einen wirklichen Wandel sehen Sie denn eigentlich? Kürzlich haben Sie mir erzählt, ist im Salzburger Land mal ein Manager einer Seilbahn ausgestiegen aus dem ganzen Betrieb, weil er gesagt hat, er kann das nicht mehr mitverantworten. Aber in Ischgl wird gerade eine der ganz großen Après-Ski-Bars abgerissen, damit sie noch größer wieder neu aufgebaut wird.
Ja, die erfolgreichste wird oder ist gerade abgerissen worden und so ein Lokal hat sicher 2 Jahre Planungsphase vor, also ich schätze jetzt mal. Ja, das heißt, die haben mit Corona gar nicht gerechnet oder nicht gewusst, dass das kommt, ja. Und das wird halt jetzt wahrscheinlich die XXX-Alm werden. Und vermutlich werden sie sich jetzt auch umstrukturieren, nachdem ja hier der Supergau passiert ist. Wie sie damit umgehen, das weiß ich selbst noch nicht. Es wird spannend werden, es interessiert mich selbst. Weil ja immer eine Neuausrichtung des Tourismus passiert. Tourismus muss sich immer nachjustieren, weil jede Generation sich ja neu definiert, neue Bedürfnisse hat. Und geschickte Unternehmer wandeln sich auch entsprechend und finden wieder einen neuen Ankerpunkt, den Gast sozusagen zu unterhalten. Jetzt haben sie eine Diskothek auch abgerissen, die hatte auch über 1000 Besucherplatz mit. Von der Diskothek ging es dann weiter noch in ein Table Dance Lokal. Ist auch spannend, diese ganzen Abstufungen, die man hier auch noch gemacht hat. Also diese Unterleibsbewirtschaftung ist schon was sehr Spezielles. Ne?
Da gibt es ja den berüchtigten Satz des Ischgler Hoteliers Günther Alois, man solle doch bitte mit dem Penis denken im Tourismus.
Ja, das ist natürlich
ein... Hat er das wirklich gesagt?
In meiner Wahrnehmung ist er natürlich so etwas wie ein ruiniertes Tourismuskind, das in der Beziehung einfach den Boden unter den Füßen verloren hat. Und das habe ich immer wieder gesehen, dass er einfach solche Orte auch Leute hervorbringt, die, wie gesagt, den Boden unter den Füßen verloren haben und die durch eine purzelbaumhafte Andersartigkeit einfach dann den Medien gefallen wollen und das ist Realitätsverlust im höchsten Maße.
Es gibt Fotos von einer Seilbahneinweihung in Ischgl, vorgenommen durch einen katholischen Priester, flankiert von Menschen in Trachten. Ich stelle mir diese Leute als extrem tragische Figuren vor, die sind doch auf völlig verlorenen Posten in so einem sozialen Ambiente, wo 1,6 Millionen Gäste oder 1,5 Millionen Gäste im Jahr mit hohem Alkohollevel durchs Dorf ziehen. Was kann da so ein Traditionsmensch überhaupt noch ausrichten?
Dieses Bild ist für mich ganz, ganz wichtig, weil es einfach zeigt, wie halt so alte religiöse und archaische Muster auftreten. Das heißt, wir müssen das Ganze noch einweihen. Ja, die Kirche, die katholische Kirche ist natürlich bei uns stark verankert, auch wenn sie viel verloren hat. Und dennoch muss ein Lift eingeweiht werden. Das ist halt noch so, ne? Aber spannend wäre jetzt wirklich, diesen hohen Kirchendienern mal meine Bilder zu zeigen, was da oben am Ende des Lifts für Bilder entstehen. Nicht? Aber dahinter läuft ganz ein anderes Programm. Nicht? Und das ist eben auch dieser unglaubliche Dualismus bei den Elblern, dass noch dieses katholische Getue da ist. Aber in Wahrheit sind sie bei einer kommerziellen Unterleibsfront angekommen, dass es nur so kracht.
Das heißt, Sie nehmen jetzt den vakanten Posten des Gewissensprüfers ein. Statt den Beichtstuhl nimmt man jetzt ein Buch von Lois Hechenbleichner und prüft sein Gewissen.
Okay. Ich will bei Gott nicht die Kirche ablösen, weil ich mich schon so lange von der selber distanziert habe. Aber mein Buch ist natürlich sicher ein visuelles Mahnmal und zeigt einfach, wie weit wir Tourismus kalibriert haben. Es ist wie ein visueller Geigerzähler, so sehe ich mein Buch. Ja, also wie weit waren wir bereit, Tourismus zu betreiben, aber auch nicht nur einseitig, weil die Gäste sind ja erwachsen. Sie wissen angeblich, was sie tun. Sie wissen es aber nicht immer. Der Gast ist ja einer, der mittut und es erzählt ja auch was. Was ist das Bedürfnis des Städters nach Ausbruch aus seiner Welt, aus seiner Eingesperrtheit in der Großstadtwohnung, in der Kontrolliertheit seines Arbeitsplatzes. Das ist dahinter wahrscheinlich ein tiefes menschliches Bedürfnis gibt, mal eben abzuschalten oder in andere Ebenen abzusumpfen, abzutauchen, um etwas rauszufegen, was eben eher die Dunkelzonen in unserer Seelenlandschaft sind. Ne? Und das kommt daraus.
Apropos menschliche Abgründe oder apropos die Kehrseite von dem, was man so sieht. SWR2 Zeitgenossen mit dem Tiroler Fotografen Lois Hechenbleichner. Wenn ich sie mir so vorstelle, dann sind sie jemand, der eigentlich im Dauerclinch ist mit den Akteuren des Tourismus. Sie formulieren sehr polemisch und zugespitzt, sind eigentlich eine Kämpfernatur, aber vermutlich ein ziemlich einsamer Kämpfer mit dem, was sie da so treiben. Gibt es eigentlich so persönliche Don Quixote-Momente, wo sie das Gefühl haben, ich kämpfe wirklich gegen Windmühlenflügel und da ist kein Sieg in Sicht?
Also ich bin schon durch 1000 Feuer gegangen, also das hat mich auf der einen Seite auch gestärkt, aber es hat mich auch zu einem komplett anderen Menschen gemacht, ja. Ich weiß, was Liebesentzug bedeutet und was heißt, seine Heimat, das Umfeld zu verlieren, ja. Also ich habe auch einen hohen Preis zahlen müssen für meine Direktheit.
Was für ein Preis war das?
Ja, der komplette Liebesentzug zum Beispiel in dem Dorf, wo ich wohne, erlebe ich natürlich sehr, sehr extrem isoliert. Nicht? Da bin ich für die wie Sprengstoff fast, ja. Das kann man nicht zuordnen. Dazu bin ich auch von der Kirche ausgetreten, was auch in so einem Dorf dazugehört, wo Isolierung auch schon passiert. Nicht? Und dann später mit meinen Arbeiten habe ich eben gemerkt, wie sich viele Menschen natürlich von mir verabschieden, weil diese Betriebstemperatur, auf der ich das mache, natürlich schon sehr, sehr scharf ist. Und dann kamen natürlich auch sehr viele mediale Angriffe gegen meine Person. Und ich habe gewusst, ich kann nur überleben, wenn ich meine Arbeiten ins Ausland bringe. Ich habe keine Chance. Ich würde in Tirol, ich wäre untergegangen, ja. Aber in der Schweiz und in Deutschland sind meine Arbeiten doch auch in anderen Bundesländern. Ja, es beginnt schon in Salzburg, wo meine Arbeiten eine ganz andere Anerkennung haben, als dass ich in Tirol mit Ausstellungen null präsent bin. Oder ich mache auch keine Buchvorstellung in meiner Heimat. Ja, also ich bringe das alles nur ins Ausland. Und oft ist es so, dass Künstler ja von ihr, oder meistens eigentlich von ihrem Geburtsort oder von ihrem Heimatland weggehen oder einen zweiten Wohnsitz haben, wenn es geht, oder überhaupt die Heimat verlassen. Ne? Aber aufgrund des tiefen Interesses an diesem Thema meiner Heimat ist es viel besser, wenn ich dort bleibe, ja, dass ich die Nähe habe, die fotografische Nähe zu dem Thema und meine Arbeiten woanders hinbringe. Ne? So mache ich es. Ne? Und damit strahlt es dann von außen wieder rein. Ne? Und heute ist es doch so, dass meine Arbeit so viel Anerkennung bekommen hat inzwischen, dass auch Museen meine Arbeiten ankaufen. Und das war mir wichtig, einfach die Etablierung, dass die Arbeit ernst genommen wird von ernsthaften Leuten, von Kuratoren, von Kunstwissenschaftlern, von Museumsleitern. Das war auf alle Fälle meine Absicht und nicht einfach eine billige Heimatbeschmutzung zu betreiben. Das wäre zu wenig gewesen, sondern ich habe gewusst, dass meine Arbeit viel Zeit brauchen wird, dass sie zuerst nur von einer gewissen Klientel, von einer kleinen elitären Gruppe verstanden werden wird und dass sie auch bei mir in der Heimat erst viel später in einem größeren Umfang verstanden wird. Und ich muss halt den Preis zahlen. Es gibt immer so Wendepunkte, nicht? Wo ein Thema, das jetzt so, wie jetzt das Ischgl-Buch, das so eingeschlagen hat, wo es dann doch wieder sehr viel Bewunderung und Anerkennung gibt, weil viele Leute sich das nie getraut hätten. Nicht? Also ich bin dann so auch etwas wie ein Kanal, der das vermittelt, sozusagen, der hat sich etwas getraut. Man darf ja nicht vergessen, in so einem kleinen Land wird ja vieles nicht ausgesprochen. Und ich sehe das auch bei den lokalen Medien. Sie benennen es nicht. Ja? Oder nirgendwo wurde mein Buch so wenig besprochen wie in Tirol selbst. Ja, es ist vermieden, darüber zu reden, medial. Und deswegen habe ich immer eben geglaubt an meine Arbeit. Wichtig ist, dass sie wahr ist, dass sie einer Hinterfragbarkeit standhält und dass sie eine kulturelle, philosophische, kunstwissenschaftliche Untermauerung bekommt. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und nicht nur, das so billig in die Pfanne zu hauen, das wäre mir zu wenig, ja, sondern später muss man verstehen, dass dem das ein tiefes Anliegen war, dass die ethische Ausrichtung gestimmt hat und dass man das Leben nicht betrügen kann, wenn man eben etwas eher schlitzohrig macht, was eben diese ganze Berauschungsindustrie, die ich sicher massiv angreife, weil sie etwas im Menschen hervorbringt, was eigentlich sehr destruktiv ist. Mich greift das Thema ja auch massiv an. Ja, das heißt, ich frage mich heute selber, wie ich das ausgehalten habe, an dem Thema dran zu bleiben. Aber das war einfach, da gibt es eine innere Kraft in mir, die mir gesagt hat, halte es fest, es wird irgendwann nicht mehr sein. Und das ist wie immer Fotografen, die getrieben sind von einer gewissen Passion, ein Thema festzuhalten. Das Kapital dahinter ist immer, dass er ein Zeitfenster beobachtet hat in einer gewissen Dichte, was vielleicht andere nicht getan haben. Weil bei den ganzen Anlässen, wo ich fotografiert habe, da waren sicher 100 andere Presseleute da. Ja, die sind dann an der Oberfläche hängen geblieben. Ne? Oder sie sind eben am Journalistenbuffet abgefüttert worden, damit sie Ruhe geben. Ne? Ich bin da jemand, der dann wie in den Mikrokosmos hineinsteigt und da... Das war vielleicht meine Stärke, dass ich das Thema wirklich so nah verfolgt habe und eben mit dieser völlig unscheinbaren kleinen Leica, das ist ja auch ganz wichtig, dass ich immer als Amateur wahrgenommen wurde, ja, wie so ein alter Professor, der irgendwie da ganz ulkig auftritt, ne? Und ich wurde auch vielfach ausgelacht oder belacht, aber das muss man aushalten können, man muss eben sozusagen den Clown spielen, ja, in mich selbst hineinweinen, aber das Thema und auf die Gäste offen zugehen und sagen, darf ich ein Bild machen von euch, ne? Und jeden Tag 100 Leute kontaktieren. Ich habe mich immer gefühlt in der Rolle von einem Taucher, der abtaucht ohne Sauerstoffgerät. Ich halte es eine gewisse Zeit aus und da muss ich ganz schnell weg. Ja? Deswegen bin ich auch ganz oft in diese Orte hingefahren, aber immer eine begrenzte Zeit, um mich selbst zu schonen, weil es mich einfach angegriffen hat. Ja? Und auf der anderen Seite habe ich gewusst, es muss festgehalten werden und dieses Buch ist so etwas wie ein visueller Kassensturz. Ja? So wie ein Psychotherapeut, der sagt, irgendwann müssen wir uns das Thema ganz genau anschauen, warum tritt dieses Muster wieder auf. Und das ist eigentlich das Spannende, meine Bilder durch auch wie Psychotherapie für meine Heimat wirken können.
Das heißt, es gab nie die Option, die Sachen hinzuschmeißen und zu sagen, ich habe jetzt genug und jetzt gehe ich weg und mache was ganz anderes.
Es gab ja gar keine andere Lösung für mich, also aufgrund dieser ganzen medialen Angriffe, die ich auch über Jahre bekommen habe. Ja, es gab ja nur eins, entweder aufgeben oder das Thema vertiefen und weitermachen. Ja, und ich bin halt im Zeichen des Steinbocks geboren und der Steinbock ist halt ein Kämpfer und sagt, ich mache das und ich glaube an meine Arbeit, ja, auch wenn ich noch so verletzt, beleidigt werde und denunziert werde. Und irgendwann schaffe ich das, weil ich es eben auf ein seriöses Fundament stelle, dass ich eben Leute dafür interessiere, die das eben in einer tiefen Grammatik bearbeiten, die ernsthafte Texte dazu schreiben. Ne? Und deswegen habe ich immer gewusst, bis zum 70. Lebensjahr wird ein Buchwerk dastehen, das sich gewaschen hat.
Lois Hechenbleichner, Fotograf aus Tirol und Kritiker des alpinen Massentourismus. Vielen Dank für dieses Gespräch in SWR 2 Zeitgenossen. Und alles Gute noch, viele erfolgreiche Projekte bis zum 70. Geburtstag.
Ich danke Ihnen.